mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
Ladies and Gentlemen, welcome to this very international podcast today. Hier ist mit den Waffeln einer Frau, heute mit Howard Carpendale. Du hast, Clemens, zugehört beim Gespräch. Das war eine interessante Entwicklung, weil Howard war am Anfang so ein bisschen zurückhaltend. Ja. Er hat am Ende dann gesagt, er hatte ein bisschen Angst, weil er nicht wusste, was passiert hier bei mir.
Naja, zu Recht. Ne? Du bist ja auch durchaus überraschend, aber er hat auch tolle Sachen erzählt. Also angefangen von, Tennis gespielt mit Cliff Richard, bis zu, er hat Dean Martin in Las Vegas gesehen, wie er 2 Minuten lang Wasser getrunken hat.
Ja.
Und ich habe mich zum Schluss gefragt, ist das eigentlich noch Howard Carpendale bei dir im Podcast? Ist das jetzt noch ein Star oder ist das schon eine Legende?
Ja, das stimmt tatsächlich. Das Tolle ist, glaube ich, dass es auf jeden Fall passieren wird. Selbst wenn er noch ein Star ist, er wird irgendwann eine Legende sein. Und davon gibt es ja nur ganz wenige. Und er hat ja völlig zu Recht gesagt, nur er und Roland Kaiser sind eigentlich aus dieser guten alten Zeit, sage ich mal, der 70er und 80er Jahre, übrig geblieben und sind eben heute immer noch da. Und ja, es ist eben toll, jemand mit so viel Erfahrung und so viel Erfolg erzählen zu hören. Aber ich meine, seinen Job, den macht er gerne und auch mit viel Liebe. Aber richtig begeistert wurde er beim Thema Sport.
Wir könnten diese komplette Folge einfach vom, ich weiß nicht, wie der heißt, Deutschen Golferverband
oder ganz
so.
Genau, ganz genau.
Eine große Werbeveranstaltung.
Eine große Werbeveranstaltung für den Golfsport. So, jetzt haben wir aber genug drüber gesprochen. Jetzt geht's los mit dem Gespräch mit den Waffeln einer Frau. Heute mit Howard Carpendale. Viel Spaß. So, wir können Gott sei Dank sofort loslegen, denn es quillt schon aus uns raus. Wir wollen unbedingt miteinander sprechen, meine Damen und Herren. Ladies and Gentlemen, heute kann ich auch Englisch werden und ich beweise heute, dass ich international bin, denn Howard Carpendale ist bei uns.
All the way from where eigentlich?
No, wo wohnst du eigentlich?
Mal von Durban, Südafrika, dann mit ein paar Jahren in London, 20 Jahre in Deutschland, dann 19 Jahre in Amerika und jetzt wieder mal seit 2007 in Deutschland.
Und wo? Wo wohnst du oder sagst du es gar nicht?
In der Nähe von München.
In der Nähe von München. Oh, das klingt sehr gut. Ich wäre auch gerne in der Nähe von München. Und selbst meine Kinder sagen schon, dass sie lieber in der Nähe von München wohnen würden als in Berlin. Weil die schon erkannt haben, dass es da schöner ist als hier.
Unser Klima ist ein bisschen besser, sonst weiß ich nicht. Berlin ist eine tolle Stadt, die wirklich mich ein bisschen an London damals aus den 60er Jahren erinnert.
Ja, auch infrastrukturmäßig. Die Busse fahren alle 40 Minuten. Ja.
Allerdings, so viele Baustellen haben wir noch nie gesehen.
Aber ist toll, ne? Ist doch super, dass du hierher gekommen bist. Und was mich tatsächlich freut, weil du hast gerade freudestrahlend zu mir gesagt, ich habe ein Produkt unterm Arm, sozusagen, du hast darüber gesprochen, als wäre es dein Baby oder dein...
Es ist das geworden. Ich weiß nicht, was du davon weißt, aber vor ein halbes Jahr saßen wir zusammen, mein Tournee war zu Ende, die Album davor ist quasi zu Ende abgelaufen und dann kam die typische Frage oder die übliche Frage.
Und jetzt?
So was nun. Und da ich immer mein Leben lang versucht habe, neue Wege zu gehen, weil ich finde, das Leben ist nur interessant, wenn man einfach andere Dinge macht, hatte ich in dieses Gespräch mit meiner Manager und Familie und so weiter das Gefühl, es wäre mal schön, die Hits aufzunehmen, so wie man die noch nie gehört hat. Und selber überrascht war ich, als man mir sagt, die Royal Symphony Orchestra in London würde gerne mit uns diese
Weg gehen. Oh Gott, das fange ich gleich an zu weinen. Das finde ich so toll.
Ich habe gesagt, ihr spinnt doch, das gibt's nicht. Nee, aber nicht nur das, wir machen es in Abbey Road Studio. Und da habe ich diesen Tage verbracht in Abbey Road, habe die Stelle gesehen, wo John Lennon seine Zigarette ausgedrückt hat am Klavier und so weiter. Und ich habe zugehört, wie diesen 60-Mann-Orchester Melodien spielte, die ich zusammen mit Joachim Horn komponiert habe. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein.
Ja. Was für gute Musik ihr gemacht habt. Es ist ja so, dass man die eigene Musik, glaube ich, wenn man die einfach 50 Jahre spielt und tatsächlich so in- und auswendig kennt, dass man ja auch, das ist ja ein bisschen so, wenn man die singt, könnte ich mir vorstellen, verlässt ja auch manchmal ein bisschen die Seele den Körper und man denkt schon drüber nach, wann gehe ich morgen golfen oder wann kaufe ich ein, weil man das so in Fleisch und Blut hat. Und es ist so toll, glaube ich, das nochmal von einer ganz anderen, sich ganz woanders hinzustellen und es nochmal aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen.
Ganz genau erkannt, was für mich faszinierend war. Ich habe diese ganze Album, wir haben es in London aufgenommen, die ganze Musik, und dann bin ich nach München zurück und habe es gesungen. Dann ist es gemischt worden in London und ich habe das Ganze gehört und habe gesagt, nee, das ist nicht, ich bin da nicht, irgendwie bin ich zu sehr beeindruckt von diesem Orchester. Ich war nicht der Chef im Ring. Ich war so begeistert von diesem Orchester und dann habe ich...
Wie hat sich das geäußert? Du hast leiser gesungen oder vorsichtiger oder...
Es kam nicht rüber, wie ich... Ich bin da sehr selbstkritisch. Außerdem habe ich eine Familie, die mir immer gerne eins auf den Deckel gibt.
Ja, das aber...
Und das ist gut. Das
ist normal, ja, glaube ich, ja.
Also im Grunde genommen habe ich, das haben wir zusammengezählt, weil ich die Plattenfirma das zahlen müsste. Ich habe 90 Stunden an dieser Platte gesungen, um das so perfekt zu kriegen. Und ich hoffe, ich darf das sagen, aber das Album ist, ich würde nicht einen Ton enden, weder vom Gesang, vor allen Dingen nicht vom Orchester. Und das Schöne war, ich habe diesen Arrangeur, der wirklich mit tollen Namen gearbeitet hat, gesagt, ich kenne diese Nummern seit 30, 40, 50 Jahren, mach was daraus, was euch einfällt. Und da sind... Einfälle von der Musik ist es, wie gesagt.
Das ist toll, weil, also jetzt zum Beispiel Ti Amo ist, glaube ich, das Erste, was neu rausgekommen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn man selber darüber nachdenkt, es anders zu machen, es würde einem gar keine Idee kommen, oder? Weil man hört das Lied und man denkt sich, man kann es eigentlich nur so singen.
Na gut, weil, also die Royal Symphony Orchestra würde ich sowieso nicht allzu viel vorschlagen wollen. Die wissen schon, was die wollen. Thermo ist übrigens, da es eine bestimmte Struktur hat, ist das sicherlich die Nummer, die am schwierigsten ist, für ein Orchester zu verändern. Mhm. Aber wenn ich höre, was die auch aus Nachts, wenn alle schläft, gemacht haben und mit einer 30 Sekunden Einleitung vom Streich und so weiter und die Tempi wechseln und so, es ist unfassbar. Es ist, also zumindest meine härteste Kritiken sind schon meine Familie, auch mein Sohn, der in Pittsburgh sitzt und mich anruft und sagt, Dad, was hast du da gemacht? Ich sage, was willst du, was sag mir, was ist los? Ja. Nein, er sagt, das ist unglaublich, diese Platte. Und der ist eher ein Hip-Hop oder ganz ja. andere Art
von. Wir reden jetzt nicht von Wayne.
Nein, sondern ich rede von Kerstin.
Hast du auch schon mal umgekehrt gesehen? Weil jetzt kann man ja immer das jeweils aktuelle Projekt, schwärmt man ja natürlich immer, aber wenn man so zurückblickt, hast du auch schon mal etwas beworben, wo du im Nachhinein sagen würdest, das war jetzt vielleicht dann doch nicht so meine stärkste Platte, wo man aber auch rausgegangen ist und gesagt hat, ja, das ist gut. Und das
du,
ist
du hast vollkommen recht, dass man immer denkt, sein neuester Baby ist der schönste oder sein eigener Baby ist der schönste.
Und der aktuelle Mann ist der stärkste.
Ich drücke es bei diesem Album anders aus. Das ist der Zusammenfassung es ist mein Lebenswerk eigentlich. Es ist die Platte, die CD, die ich ganz gerne meine beiden Söhne geben wollen würden und dann sagen, wenn ihr später an mich denkt, dann hör nur diese Platte, nichts anderes, weil das ist mein Lebenswerk, ist ein bisschen meine Erbe. Ja.
Ich habe mir überlegt, eigentlich wäre es ja auch mal schön, weil man überlegt sich ja immer nach neuen Ideen und du hast ja schon so viel gemacht und hast auch Sachen zusammengefasst und Best-of-Alben und alles nochmal neu jetzt in diesem Symphonie meines Lebens-Album, alles nochmal neu gedacht. Könnte man auch sich mal vorstellen, ein Album zu machen, wo man sagt, ich singe jetzt mal alle Songs, die mir im Leben was bedeutet haben, so wie mein persönlicher Soundtrack? Hast du sowas
gemacht?
Schon mal
hab
gemacht?
Habe ich vor vielen Jahren eine Platte gemacht, aber ich... Das Publikum hat es eigentlich, glaube ich, zu der Zeit, es war vor Sing My Song, die haben es nicht verstanden. Die haben nicht begriffen, dass ich kriege da immer wieder die Frage zu hören, darf man das? Darf man andere Lieder covern? Nein, es gab in den 70er, 80er Jahren war das fast so eine Sensation. Ich habe Beatles-Titel gesungen und so weiter, aber das... Es war einfach ein bisschen mühsam zu erklären, wie man Rechte macht.
Nein, das sollte ja auch nicht im Vordergrund stehen, wenn man eine Platte rausbringt, dass man erstmal die juristische Situation abklärt.
Genau. Aber was ich sagen wollte zu diesem Album, weil du sagst, man findet sein Baby und so weiter, aber was mir aufgefallen ist bei diesem Album, ich habe die Texte neu kennengelernt. Mhm. Das hat diesen Orchester bei mir, deswegen habe ich auch neu gesungen, weil ich irgendwie nicht... zum ersten Mal gehört habe, was zwischen den Zeilen steckt von Fred Jay, der wunderschöne Texte geschrieben hat, und auch Joachim Hohenberges. Da sind Texte, die einfach zwischen die Zeilen sind, tolle, tolle Ideen. Und dann kam natürlich das Allerunglaublichste für mich, weil mit 13 bin ich in der Durban City Hall gegangen mit meiner damaligen kleinen Schulkapelle und wir haben derjenige geschaut, der für uns, es gab nur Elvis oder Cliff Richard. Cliff Richard kennt man in Deutschland mehr von Lieder wie Lucky Lips oder Rote, wie heißt das? Na, die Rosen, man küssen.
Ja, ja, rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da.
Und ja, er war für uns allerdings in Südafrika und auch in anderen Ländern ein echter Rock'n'Roller. Cliff mit seinen Shadows. Und wir sind in diese Halle gegangen und habe ihm angeschaut, es war mein erster Rockkünstler und das war für mich und für die ganze Band. Also als die Shadows auf die Bühne kamen und Shazam, dam, dam, da, dam, dam, da haben wir gedacht, die Welt bricht zusammen. So eine Sound damit noch nie gehört. Dabei hatten die nur drei Verstärker. ich habe Cliff angerufen vor ein halbes Jahr und gesagt, würdest du mit mir auf diese Platte singen?
Nein, nein.
Und er hat gesagt, natürlich mach
nein.
Das. Unglaublich.
Nein.
Unglaublich.
Hast du ihn in der Zwischenzeit kennengelernt mal?
Cliff kannte ich, weil wir immer wenn er auf Tournee war in Deutschland, das war schon ein paar Mal, dann hat er mich als Tennispartner gebraucht. Und da haben wir immer eine Runde Tennis gespielt.
Das ist nicht dein Ernst. Mhm. Das heißt, wenn man mal genau hinguckt, dann sieht man dich da irgendwo stehen und vielleicht spielst du mit Cliff Richard irgendwo Tennis oder gut, jetzt vielleicht nicht mehr so, aber...
Naja, der ist 80 inzwischen. Ich nehme an, der ist auch sehr fit, aber... Naja, über das Tennis haben wir ja seit cool. 10 Jahren nicht mehr gespielt. Aber es ist eine unglaublich sympathische Mensch. Und was mich umgehauen hat, ich habe ihm erstmal der Text, es geht um Samstagnacht.
Ja.
Und da habe ich ihm alles phonetisch aufgeschrieben.
Ja.
Aber wirklich,
ja.
Ich musste lachen, wie ja. manche Worte ja. waren. Mein Sohn hat es auch gesehen. Das kann doch nicht wahr sein. Und daraufhin hat er das alles von diesem Blatt phonetisch gesungen. Und was mich umgehauen hat, ist, er hat auch eine Menge eigene Ideen, wenn man den Titel hört.
Da reingebracht.
Der macht ein paar Choralgeschichten alleine, der macht ein Falsetto-Stimme am Schluss. Und ganz am Ende, wenn die Nummer zu Ende geht, du hörst nur Samstagnacht von ihm ganz leise. Ja. Ich fand das so schön, dass ein Weltstar sich so viel Mühe gibt.
Das hättest du nicht gedacht, als du damals als Elvis-Imitator nicht durchstarten konntest in den 60ern, dass das am Ende mal noch so endet mit dir und Cliff Richard vom gleichen Mikrofon, oder? Hast du damals daran geglaubt, dass es für dich eine Karriere in der Musik gibt? Weil du hast es als Elvis-Imitator, habe ich gehört, hat es jetzt nicht so gut geklappt.
Es war nie mein Ziel, als Elvis-Imitator groß zu werden. Ich habe nur in ein paar Talentwettbewerber damit gewonnen. Aber Gottes Willen, ne, mein Leben...
Aber du und Elvis, ihr seid ziemlich weit auseinander, zumindest optisch. Oder hattest du Möglichkeiten, dich mehr an Elvis ranzubringen? Hast du Perücken benutzt und coole Klamotten?
Nein, aber natürlich, wir sind ganz andere Typen vom Optischen hier. Aber es kam neulich der eine Musik von Maffei zu mir, der war im Konzert in Berlin und da kam ein langhaariger...
Peter Keller. Oder ja. Nee, oder hier der andere, Mark, wie heißt er da? Fällt mir gleich ein, okay? Ja, der Gitarrist.
Red Indian oder sowas, er hat so ein bisschen...
Mark Marxen oder Mark, wie heißt er denn? Ach, egal. Ja.
Auf jeden Fall, er hat mein Konzert angeguckt, hat gesagt, das hat mich sehr an die Elvis-Zeiten erinnert. Natürlich habe ich Dinge von ihm. Ich habe ihm so viel angeschaut und im Grunde genommen studiert, auch die Art, wie sein Manager mit ihm umgegangen ist. Und es bleibt sicherlich was sagen. Du warst aber nie im Konzert. Das musst du bitte ändern, wenn ich nach Berlin komme. Wir machen unser 9. Konzert dieses Jahr in Berlin. Und das ist für mich, wir gehen sehr, sehr gerne hier in einen etwas kleineren Saal, weil ich sehr gerne ein bisschen diese Vegas-Gefühl haben. Und das ist der Art von Konzert, die wir zum 9. Mal jetzt machen in einer Berliner Halle.
Ich finde das total nachvollziehbar, dass man gerne, also nicht die ganz großen Arenen spielen will, was auch toll ist. Aber ich glaube, ich sage mal, in einer bestimmten Situation, ich bin letztens mal auf dem Kreuzfahrtschiff aufgetreten, ja. Und da war so ein kleiner Saal, da passten so 1200 Leute vielleicht rein. Und alles war ganz eng und die war ganz, ganz nah und ich konnte jedes Gesicht sehen. Und dann hat man ein wahnsinnig schönes Gefühl, finde ich, für so einen Abend. Viel mehr, als wenn man in so ein schwarzes
Loch da reinsingt. Also diese Arenen sind toll, es ist eine ganz andere Atmosphäre, aber es ist schon... Es ist schon ein anderes Intimität, wenn man die Leute nah dran hat. Und ich glaube, für das Publikum ist es schön. Wir würden das in jede Stadt machen, wenn es die Säle geben würde. Aber in Hamburg zum Beispiel gibt es sowas nicht, weil CCH im Moment für 2 Jahre die Stadt.
Ja, siehst du, du kannst dir leisten, sowas zu sagen, dass du gerne in kleinen spielst. Und dir glaubt man es auch. Bei mir klingt es ein bisschen zickig, wenn ich so sage, ich spiele gerne 1200, weil man auch weiß, dass ich natürlich 3000
aber bei
nicht
diese,
voll kriegen würde oder 5, weißt du?
Bei dieser Tour, wo wir in 3000er Hallen sind, machen wir schon 3 Konzerte. Und wir haben 2-mal so viel Zuschauer in diesen kleineren Hallen als in der großen Hallen, weil ich glaube, das Publikum hat auch langsam gemerkt, dass diesen Hallen, wenn man hinten sitzt, 150, 200 Meter von der Künste entfernt, da hat man nicht allzu viel davon. Und das ist, ich finde es sehr, sehr schade. München ist das größte Problem. Es gibt in München überhaupt nirgendwo, wo man ein vernünftiger Auftritt
machst du bei dir zu Hause?
Kann. Ja, ja.
Also richtig zu Hause. Barbara Streisand hat immer in ihrem Garten so Shows gemacht.
Auch schön. Mein Veranstalter mag
hast du mit deiner
so
Frau darüber gesprochen? Die muss halt mal den Rasen ein bisschen mähen und dann sollen die Leute halt zu dir nach Hause kommen irgendwie. Wenn man wirklich eigentlich nicht über dich weiß und auch nicht weiß, wo du wohnst, dann könnte ich mir vorstellen, lebst du wahrscheinlich zurückgezogen? Oder bist du allgemein gut so ein bisschen? Also ich merke das jetzt bei mir immer mehr. Die Leute kennen mich inzwischen so gut, dass ich mich, egal wo ich hingehe, auf eine so selbstverständliche Art und Weise bewege, dass ich auch mit jedem sofort anfange zu reden, in der Annahme, dass er mich ja kennt und sowieso gleich irgendwie mit mir reden will. Das heißt, ich gehe so gottschalkmäßig jetzt durch den Supermarkt und sage so, ach, da nehme ich doch noch ein paar Tomaten mit. Und so.
Rudi Carrell war da der Meister. Der hat einfach so nach jedem Show saß er an der Bar und das meistens bis 4 Uhr morgens. Nein, ich bin eher der Typ, ich habe die Plätze, wo ich gerne hingehe und ziehe mich zurück. Es hat keinen echten Grund, dass ich sage, ich will nicht unter Leute sein, aber ich es ist einfach mein Naturell ein bisschen. Ich bin auch gerne alleine mit mir.
Ich habe letztens mit Roland Kaiser ein Interview gemacht und der hat nämlich auch gesagt, ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt. Der ist ja auch wirklich auf der Bühne wie du, wird gefeiert wie du und ist dann im Prinzip danach aber auch froh, wenn er wieder in seinen eigenen 4 Wänden irgendwie sein kann. Hattest du mal eine Zeit, wo du nach der Show Party, hoch die Tassen?
Als junge Mensch haben wir Sex, Drugs und Rock'n'Roll auch erlebt. Das ist nicht das, ob wir alle Engel sind. Aber nein, inzwischen ist es, ich muss nicht, wenn mich mal 1000 Leute feiern in einer Halle, bin ich, glaube 5 Sekunden, nachdem ich von der Bühne runtergehe, ein ganz normaler Typ und gehe gerne mal im Hotel und bestelle mir irgendwas Kleines und gucke ein bisschen amerikanische Nachrichten.
Ja, das kann ich so gut nachvollziehen. Für mich ist im Prinzip danach das Schönste, wenn ich auch nur mit meinen Leuten bin und man dann nicht noch in so eine große Menge von Menschen irgendwie rein muss, tatsächlich. Wenn ihr früher, hattest du so einen Partner in Crime, mit dem du, sage ich jetzt mal, vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren, mit dem du dann losgezogen bist manchmal? Also was hat man da so als Star? Ein
ich
Manager?
Ich hatte immer jemanden an my right hand man, der war immer dabei. Seit ein Jahr ist es jemand anders, aber ja, der berühmte Geschichten, die es mit Detlef Schilling gab, die kennen die Fanclub sehr gut.
Kennen die schon sehr gut. Detlef Schilling war der Mensch, der dich da betreut hat? Oder?
Der mit mir überall gereist ist und vom Bodyguard bis zum Aufpasser für alles. Ja.
Alles. Hat er auch mal gebügelt?
Reden wir jetzt von Kleider? Oder
wer bügelt dein... Ja. Wir reden von Kleidern, Howard. Okay. Wer bügelt denn die Hemden?
Wenn wir auf Tournee sind, gibt es eine Frau, die für Kostüm für die ganze Band.
Da möchte ich auch noch hinkommen. Bei mir kommt alles aus einer
Hand.
Meine
Band besteht aus 22 Leuten. Ne?
Nein.
Eine große Band, ja.
Und die machen gar nicht alle... Und die machen gleichzeitig Musik und dann müssen die auch noch bügeln? Nein.
Die nein, nicht, die Kostümdame macht das.
Wie viele sind auf der Bühne, Band?
20. Wir haben, früher waren es 11 und dazu haben wir jetzt 5 Streiche und 4 Bläser getan.
Hast du mal darüber nachgedacht, wenn du die nicht mitnimmst, sondern nur zu viertes machst, dass dann viel mehr Kohle übrig bleibt?
Es klingt furchtbar, aber ich habe nie wegen Kohle gesungen. Doch am Anfang schon. Natürlich wollte ich ein bisschen Geld verdienen. Aber das ist, meine Motivation ist, ich liebe es einfach, diese Challenge. Es ist, man fragt, bist du nervös vorher? Nein, kein Stück, weil, was man unter nervös versteht, ein Fußballer, bevor er auf den Platz geht oder ein Rugbyspieler, der ist nicht ängstlich, der ist,
der will's wissen.
Der will raus und er will Erfolg haben. Und das ist für mich diese Challenge, ein neuer Show. Ich meine, wir haben wie viel Tourneen gemacht und ich glaube, meine Shows haben sich nie geähnelt. Es war immer eine ganz andere Approach. Gerade diese Show meines Lebens, mit dem wir bei dieser Tournee unterwegs sind, nachdem es in Berlin so ein Erfolg war, die ist persönlichster als alles, was ich hier gemacht habe. Und das ist einfach ein unglaublich gutes Gefühl zu sehen, wenn man es in seinem Kopf hat, diese Show, und dann setzt man es um für den Publikum und die begreifen alles, was du versuchst, da zu sein. Und
jetzt, wenn ich jetzt noch nie in einem Howard Carpenter-Konzert war, wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es dann explodierende Rückwände? Gibt es da irgendwelche Fotos? Gibt es Girls, die um dich rumtanzen? Gibt es was? Wie muss man
sich
das vorstellen?
Ich bin oldschool. Ich war sehr oft in Vegas und habe mir Shows von alle die Topstars da angeguckt. Und das war für mich immer, für mich ist ein Konzert, besteht aus vielen Elementen. Es muss Party geben, es muss Gänsehaut geben, es muss ein paar Tränen geben, es muss einfach sehr, sehr viele Facetten. Und auch, es muss sehr viel gelacht werden. Ich erzähle viel auf der Bühne. Es ist ein, was ich als Angelsachse unter Unterhaltung verstehe. Und ich glaube, das ist der häufigste Satz, den ich höre, und das immer noch nach 50 Jahren, das hätte ich nie gedacht. Die Leute kommen zu mir und sagen, ich habe gedacht, du singst 25 Lieder und
das gehst wieder. Schön.
Nein, für mich ist auch die Mercedes-Benz Arena, das ist ein Nightclub. Da muss ich die auch so.
Man muss die angehen. Auch kriegen, die Leute. Also und es ist eben immer die Mischung aus dem, was man da anbietet, den Songs auch. Aber ich finde, also kriegen muss man sie auch mit dem, was man dann so zwischendurch sagt. Und ich glaube, also du kannst dich natürlich eher auf deine Musik verlassen. Ich muss sie komplett nur mit dem kriegen, was ich sage, weil meine Songs kennt ja keiner. Aber ich finde tatsächlich, das ist immer das Spiel und das will man auch jeden Abend wieder neu wissen. Man muss es allerdings auch jeden Abend neu beweisen.
Wobei, wenn du sagst kriegen, ist die Frage, was man damit meint. Für mich war das unglaublichste Moment im Showgeschäft war, als ich in Vegas saß und guckte Dean Martin an. Dean Martin war der coolste Künstler, den es hier gab. Der Typ war wirklich so cool. Ich dachte, der schläft ein irgendwann. Ja. Und der hat ein Lied gesungen in Vegas. Das wirst du ganz genau verstehen, wenn du es bildlich vorstellst. Singt ein Lied, hört den Applaus und legt sein Mikrofon auf der Barhocker. Und geht 20 Meter langsam rüber zu seinem Klavierspieler.
Ja.
Und wir gucken alle, Totenstille. Was macht er denn jetzt? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Am Klavier war ein Glas. Man sagt Whisky, alle sagen, es war Apfelsaft, immer, aber egal. Nahm einen Schluck von diesem Glas und ging 20 Meter zurück zum Mikrofon. Das hat gedauert eine Minute. Es war Totenstille. Der kommt am Mikrofon, nimmt dir eine Hand und sagt, oh, das hat gut geschmeckt. Und macht das Gleiche nochmal. Ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich davon rede. Das ist Chef im Ring, das ist Publikum, das ist Charisma.
Ja.
Wenn du bereit bist, jemand zuzuschauen, wie er 2 Minuten geht auf der Bühne und bist einfach die Art, wie er sich verhält und so weiter.
Diese Ruhe zu haben. Ich finde, man guckt ja jemandem auch so gerne auf einer Bühne zu, von dem man weiß, dass er keine Angst hat. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als, finde ich, wenn
du bangst für den Künstler, ja.
Ja, wenn du mit dem Künstler mitleidest. Also ich habe das so oft, wenn dann jemand auf die Bühne geht, weil er einen Preis bekommt und dann die erste oder neu moderiert oder so und dann der erste Satz immer lautet, oh Gott, ja, ich bin total aufgeregt. Mhm. Und dann denke ich mir immer, das möchte ich nicht wissen Zuschauer. Nein. Ich möchte als Zuschauer mich zurücklehnen und denken, der wird das jetzt machen.
Na ja, gut,
ganz egal, was er macht, er wird es hinkriegen. So.
Bei einer Preisverleihung musst du es nur 30 Sekunden aushalten, aber wenn du merkst, dass ein Künstler 2,5 Stunden Konzert gibt und hat Angst, das ist nicht schön. Du musst, ich sag's nochmal, du musst der Chef im Ring sein, dann kann das Publikum relaxen.
Mhm. Habt ihr, also jetzt früher, als ihr euch häufig alle so untereinander getroffen habt, ich habe dich letztens in einer Dokumentation über Roland Kaiser gesehen, da hast du gesagt, ah, er hat mal ein oder anderes Lied gesungen, das hätte ich auch gerne gesungen. So, und umgekehrt war es bestimmt auch so. Hat man immer genau geguckt, was die anderen machen, oder habt ihr euch eigentlich nicht so miteinander verglichen?
Wie du selber weißt, die Musikbranche hat sich über die Jahre gewaltig verändert, gerade in den letzten 10 Jahren. Im Moment sind wir in einer Zeit, wo, wenn du mich fragst, was ist im Moment Nummer 1, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wenn ich die Top 20 gucke, dann weiß ich 15 Namen, dann kenne ich nicht. Ja. Es ist einfach eine andere Zeit. Damals, so Hitparadenzeiten und so weiter, natürlich haben wir alle eine, glaube ich, eine ziemlich gesunde Form von Konkurrenzgefühl gehabt. Es war eine sehr bunte Zeit.
Warst du mit jemandem oder bist du es noch immer aus dieser Zeit befreundet? Also richtig befreundet? Oder wo man sagt, man sieht sich und man trifft sich und man quatscht gerne?
Aus der Zeit haben eigentlich nur Roland und ich überlebt. Und ich nicht jetzt physisch überlebt, sondern einfach überlebt. Und ich las neulich, Bader Illich wird 80, den habe ich seit 50 Jahren auch nicht gesehen. Nein, ich habe ein paar Künstler, die ich sehr mag in dieser Branche, das sind Leute, die für mich sehr authentisch sind. Neulich habe ich einen Auftritt gehabt und der DJ Ötzi war dabei. Ist ein guter Typ, ich finde ihn schön.
Ja,
wir haben schöne Gespräche miteinander. Und nein, viel Kontakt habe ich nicht. Ich bin eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ein frustrierter Sportler, der singen muss.
Ich sehe als geschulter Wahrnehmer, dass deine eine Hand deutlich brauner ist als die andere. Das bedeutet, du bist immer noch into Golf viel, oder? Spielst du Golf? Guck mal hier, die linke ist total blass im Vergleich zur rechten.
Ich finde toll, dass es merkt. Ja, und das Problem ist, ich würde so gerne 80 Millionen Deutsche erklären, was die verpassen, weil die denken, dieser Sport ist für Snobs und für alte Männer, das ist so ein Quatsch. Das ist der geilste Sport, den es gibt.
Wie weit geht deine Passion beim Golfen? Also wie muss man sich dich als passionierten Sportler vorstellen?
Es kennt keine Grenzen. Mhm. Ich habe meine Gruppe von 7, 8 Freunden, die ich im Sommer fast täglich treffe. Und dann gehen wir auf die Runde und haben eine richtige competitive Krach und spielen um die Wurst.
Kannst du gut verlieren?
Mhm. Ja.
Okay, also es ist nicht so, dass du ehrgeizzerfressen bist. Weil es gibt schon Leute, die können einfach, die haben eine sehr konkrete Vorstellung davon, dass sie das gewinnen wollen.
Das sind die anderen 7 in meiner Gruppe, die ich manchmal schlage. Okay. Wenn ich gewinne, also, sind die alle sauer.
Ja.
Naja.
Also mein Vater spielt auch sehr viel Golf und immer wenn ich anrufe, dann sagt meine Mutter, er steht schon wieder an der Terrassentür und guckt raus, weil wenn es dann regnet oder so, dann geht halt nicht. Aber mein Vater spielt über den Winter sogar in der Halle. Der spielt dann in der Halle gegen so eine Wand und tut so, als wäre er in Durban oder in St. Andrews.
Das mache ich nicht. Ich fahre in der Sonne und spiele da.
Das ist natürlich nicht schlecht.
Ich war in ein Hotel und der Fahrstuhltür ging auf und da stand Xavi Ballesteros da drin. Das war einer der charismatischsten Golfspieler, die ich kenne und war auch der Beste der Welt für eine Weile. Und was machte aus dieser Fahrstuhl? Es ist rot angelaufen, aber der machte im Fahrstuhl eine Probeschwung. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein.
Das ist nicht dein Ernst.
Wir suchen alle nach dem perfekten Schwung.
Hast du ihn schon mal erlebt?
Ich habe mit den meisten Top-Golfer der Welt schon gespielt, ja.
Aber hast du deinen perfekten Schwung schon erlebt? Oder bist du noch...
Ja, aber leider immer nur für einen Schlag und beim nächsten Schlag ist er weg wieder. Es ist ein Wahnsinn. Das ist, was Golf so... Und es gibt kein anderes Sport auf dieser Welt, wo du einen Schlag machen kannst, wo du dir wirklich sagen kannst, Tiger Woods hätte es nicht besser machen können.
Ja.
Du kannst keinen Aufschlag machen wie Boris Becker im Tennis. Das gibt's nicht. Du wirst niemals die 200-Kilometer-Grenze erreichen, die meisten Leute. Und das ist das Faszinierende beim Golf. Und man fragt sich immer wieder, also jetzt will ich nicht eine lange Geschichte, aber für 3/4 Stunde habe ich ein besseres Score wahrscheinlich gehabt als jemand auf der Welt. Aber dann ist es weg und man sucht es wochenlang wieder.
Ja, und dann wird man natürlich schon ein bisschen sauer, tatsächlich.
Ich habe sogar, wenn ich eine lustige Geschichte, spielte mit einem Freund und dann hat er einen Schlag gemacht und dann kam er rüber zu mir und nahm ein Notizbuch raus und schrieb was auf. Und da habe ich gesagt, was machst du? Er sagte, nee, ich hab so ein Gefühl bei diesem Schlag gehabt, die müsste ich notieren. Und da habe ich, komisch, das habe ich auch zu Hause. Aber ich wette dir, du hast nicht da drin stehen, was ich drin stehe. Dann sagt er, was hast du? Ich sage, ja, ich habe mir immer gedacht, wenn ich mein, diese Teil meiner Körper,
ja, die, ja, die, ja, kann man ja, die höflich Klammer ausdrücken. Auf, zeigt zwischen seine Beine, Klammer ja, zu. Ja.
Wenn die still bleibt während der Schwung, ja, dann ist das für den Schwung gut. Und dann guckt er, sagt, guck mal hier auf der Liste, habe ich auch stehen.
Nein! Okay, hat das was mit dem Alter zu tun, dass das still bleibt? Oder hat das was damit zu tun, dass man so stabil steht, dass sich einfach nichts bewegt in der Hüfte?
Eher mit das
mit Letzterem.
Das Zweite, ja.
Okay, sehr, da bin ich ja sehr gut. Okay. Sonst würde ich sagen, sind die Chancen ja groß, dass es mit jedem Jahr besser wird, dein Schwung. Aber
nee, leider etwas kürzer. Aber die Präzision bei diesem Spiel ist, ich habe mit Bernhard Lange gestanden auf dem Platz, wir haben ein paar Mal zusammengespielt und der übte Schläge, die genau 100 Meter lang war und dann plötzlich sagte, schrie zu seinem Caddy da hinten, geh bitte auf 102 Meter. Und dann hat er 102 Meter Schläge gemacht. Das ist unglaublich. Aber ich glaube, jetzt langweilen die.
Nein, überhaupt nicht, weil die Faszination Golf, die willst du ja den 80 Millionen, die wir haben, näher bringen. Wir sind ja auf einem guten Weg jetzt. Ich glaube, es liegt daran, dass nicht mehr so viele junge Leute, es war ja mal eine Zeit lang auf der Kippe, dass man dachte, jetzt fangen viele Leute an, jünger auch Golf zu spielen. Ja, weil du sagst, es ist nur was für ältere, reiche Leute. Ich glaube aber, inzwischen, Du kennst es ja, du hast ja auch einen Sohn mit Kind und allem drum und dran. Mhm. Ich glaube, die Zeit, wo Männer am Wochenende zu ihrer Frau sagen, so mein Schatz, ich gehe jetzt mal kurz für 7 Stunden auf den Golfplatz, die ist einfach schlichtweg vorbei. Weil diese Art von Konstruktion gibt es nicht mehr, weil die Frau sagt, sorry, ich war auch die ganze Woche arbeiten, du warst arbeiten und jetzt kümmern wir uns um die Kinder und zwar beide.
Meine Frau hört zu, sag ihr es bitte nicht.
Nein, hören Sie bitte weg. Miss Donnie, please, shut your ears. Nein, aber... es ist tatsächlich, glaube ich, nicht mehr so adäquat für die vielen Familien, wie das heute so läuft, dass der Mann sagt, Servus, ich bin dann mal 8 Stunden weg, weil man kann ja nicht 1,5 Stunden Golf spielen. Man fährt ja schon mal 1 Stunde, bis man am Platz ist.
Ja, ich nicht, aber schon, es nimmt Zeit. Aber Leute, die arbeiten gehen, brauchen auch viel Zeit.
Ja.
Und ich möchte gerne sagen, etwas, was kein Mensch mir glauben würde, die haben einen Test gemacht in Amerika über verschiedene Athletinnen, verschiedene Sportarten und die fittesten Menschen von allen Sportlern waren Golfer.
Ja klar, weil sie natürlich auch die bestimmte Art von Verschleiß nicht so schlimm haben wahrscheinlich wie andere. Weil ich glaube, wenn du dir Boris anschaust, Boris ist
ja, was schlagt mir daran, dass die unglaublich viel Training machen müssen also Muskel aufbauen und so weiter. Ich meine, um einen Ball 400 Yards, 350 Meter zu schlagen, das
braucht man viel Muskeln. Und deswegen bist du auch so gut in Form.
Boah. Boah. Ich schlage aber keinen 300 Meter.
Ach so, das hättest du ja mal vorher sagen können. Wie weit schlägst du?
Muss ich sagen, wie ich heute schlage oder früher?
Nein, früher natürlich.
Früher, da kam ich schon auf 280, 270.
Okay, und heute?
220.
Ja, komm, ist noch immer sehr, sehr, sehr weit.
Ich glaube, du veräppelst mich langsam.
wenn du dann auf Tour bist, also du, ich habe gelesen,
da würde ich keinen Golf spielen.
Nee, da spielst du nicht? Weil das wäre doch auch für dich ideal. Du könntest dann jeden Tag einen anderen Platz spielen und könntest morgen so eine fröhliche Neunerrunde machen.
Nee, ich drücke mir immer einen Knopf, wenn jetzt gehen die Uhren bald werden gedreht auf 1 Stunde früher und dann drücke ich einen Knopf und da steht drauf Showbusiness,
okay.
Weg mit Sport und dann mache ich ein halbes Jahr. Ich brauche einen freien Kopf. Ich muss über diese Show, ich werde jetzt meine Berlin-Show von Ende letztes Jahr 100 Mal angucken im Video und so, dass ich mal wirklich wieder reinkomme.
Ja.
Und dann machen wir die 4 weiteren Konzerte in Berlin im Januar und dann geht's in die ganz großen Arenen.
Wie guckst du dir das an? Also dann setzt du dich hin abends und schaust dir dich selber, da bin ich, das habe ich noch vor mir tatsächlich. Ich gucke mich nie an, weil ich immer Angst habe, wenn ich mich jetzt angucke, dann stelle ich aus Versehen vielleicht fest, dass ich es überhaupt nicht gut mache. Ich verlasse mich dann lieber drauf auf Leute, die sagen, nee, war alles super. Ich habe total Angst, mir das anzuschauen.
Habe ich oft gehört, ich gucke alles an, weil ich einfach glaube, dass ich manchmal Dinge sehe, wo ich sage, das kannst du anders oder besser machen. In diesem Fall ist es mehr eine wenn ich eine neue Show zusammenstelle, habe ich das Gefühl, ich träume die eigentlich, bevor ich überhaupt konzentriert daran gehe.
Ja, aber was träumst du denn da? Die Lichtübergänge oder ob du auf dem Bauhocker sitzt oder ob was im Hintergrund passiert?
Ich habe irgendwann zu ZDF-Talkshow jahrelang Kerner. Ich habe zu Kerner gesagt, weißt du, ne, das war Kerner da. Okay. Da habe ich gesagt, weißt du, dass es 20 verschiedene Arten von Applaus gibt? Mindestens 20.
Ja.
Und er guckt mich, ja, das ist bescheuert. Nein. Und diesen Applaus stelle ich mir vor nach einem Lied. Wie wird es sein? Ist das eine tiefe Dankeschön-Applaus? Ist es ein respektvoll? Ist es ein wahnsinns-partymäßiger Applaus? Darauf stelle ich mir vor, wie geht es weiter? Ist es diese Übergänge? Jemand hat mich neulich gefragt, Kessler hat mich gefragt, was ist deine Stärke? Und ich glaube, was ich am allerbesten kann, ist eine Publikum ganz gut lesen. Und das ist für Timing sehr wichtig.
Timing ist sowieso das Allerwichtigste.
Ja.
Wenn jemand ein gutes Timing hat, kann ich über schlechte Inhalte hinwegsehen.
Was den
wirklich?
Hat?
Ich kenne Leute, deren Witze ich nicht mag, aber sie haben ein derartig gutes Timing. Ich nenne keinen Namen. Mario Barth. Fantastisch. Fantastisches Timing.
Hast vollkommen recht.
Und dann denke ich mir, super, weil jeden Witz, also kriegt der noch sozusagen so hin, dass man dann eigentlich hinterher so denkt, Respekt, weil der das schafft, die genau richtige Sekunde zu warten oder dann bringt der was oder dann kommt der nochmal auf was zurück und so. Das ist wirklich eine tolle Sache.
Und deswegen, diese 2 Minuten von Dean Martin waren für mich unglaublich, weil ich gesagt, also 5 Meter habe ich selber geschafft.
Hast du es gemacht?
Es ist schwer, ich sag dir, du brauchst
wirklich... Ja, man muss das selber aushalten, Ruhe aushalten.
Das ist unglaublich.
Ja, ich finde es auch manchmal toll, wenn ich auf einer Bühne bin und manchmal macht man ja auch mal einen Witz, der nicht zündet und dann eben nicht zickig werden und so, sondern einfach dann auch mal platt sinken lassen und so in die Menge gucken und dann fangen die nämlich eben doch an zu lachen irgendwie letztendlich, weil du ihnen das Gefühl gibst, ich bin jetzt nicht total darauf angewiesen, dass ihr die ganze Zeit über mich lacht. So. Und das ist eigentlich für einen selber ein ganz, ganz tolles Gefühl. Einen Schritt zurücktreten und tief einatmen. Das kannst du aber erst, wenn du 20 Jahre auf der Bühne stehst.
Klar. Aber bei Comedy ist es sicherlich, ich meine, das bewundere ich schon, wie ihr. Ich erzähle viele Geschichten auf der Bühne, die mit einem Pointe enden und wo es ein Lache gibt. Und wenn es nicht ein Lache gäbe, dann drehe ich mich zu meinem Bassist und sage, du, dann lassen wir morgen weg.
Ja.
Und das... Darüber lachen die dann. Ja. Ich glaube, das Publikum nimmt auch gerne teil an Fehler, die man macht.
Absolut.
Wenn man da gut drüber steht.
Wenn man das auch zulässt und einfach sagt, das ist hier. Also ich habe zum Beispiel auch nie Angst davor, mich bei meinen eigenen Konzerten zumindest, auch wenn man jetzt mal was vergessen würde oder man würde sich versingen oder einer fängt falsch an oder so. Das sind ja alles gern genommene Situationen, auf die Leute eigentlich warten. Das ist super.
Weil die gehen da und sagen, ich war dabei.
Versungen, haben sie nochmal neu angefangen und es kann ja eigentlich nichts passieren, weil du hast ja auch gesagt, du siehst dich als Entertainer und es bedeutet ja, dass man eben auch in diesen Situationen dann gerade da stehen muss und eben nicht nur irgendwas singt.
Wir hatten einen herrlichen Moment in der Kölner Sporthalle damals, da ging der ganze Strom weg, in einen größeren Teil von Köln und mein Schlagzeuger war so gut drauf, dass er spielte einfach weiter und es war ein Rhythmus zufällig, wo wir als Band, Choral in dieser großen 5000er Halle zumindest, wir fingen an zu singen, hey, man, und das Publikum hat gesungen. Es hat 2-3 Minuten Publikum und wir haben dieses Lied gesungen. Und dann kam das Licht plötzlich wieder an. Gott sei Dank hat es nicht eine halbe Stunde gedauert. Und dann gingen wir in unser Lied weiter. Und ich sage, das war für mich einer der schönsten Momente auf einer Bühne.
Das geht allerdings in Köln auch noch mal besser als in irgendeiner anderen Stadt. Ich habe einmal einen Stromausfall, da scheint öfter mal ein Kölner Strom auszufallen. Da war ich auch mein Sohn am Konzert. Und dann fangen die Kölner einfach an, Viva Colonia zu singen.
Ja,
da
sind
wir dabei. Das musst du auch erst mal schaffen. Irgendwie.
Ich bin nach wie vor, ich habe lange in Köln gelebt. Das ist schon eine Verrückung. Es ist ein anderer Teil von Deutschland.
Ja, stimmt. Also am Ende ist auch immer so, wenn man um den Tisch steht und alle feiern und am Ende sind noch 3 übrig, kommen garantiert 2 davon aus dem Rheinland. Ist immer so.
Ja.
Oder? Also ist meine Erfahrung.
Es ist schön, mit dir zu reden.
Ja, gell?
Nein, ich meine es ehrlich jetzt.
Ich
wusste nicht, was
sehr
auf mich zukommt, weil ich weiß irgendwo, ich meine das sehr nett, aber du bist schon ein bisschen crazy.
Ja.
Und ich glaube, ich bin ziemlich humorvoll, aber crazy bin ich nicht. Und da habe ich gedacht, wie geht das zusammen? Und das ist toll mit dir.
Nein, weißt du, was ich glaube, das Geheimnis ist, ich kann das Publikum ganz gut lesen.
Gut, ich habe es auch gemerkt und dann du verstehst.
Nein, es ist letztendlich so, dass man sich immer, das finde ich auch das Spannende, ich rede ja oft mit Leuten, wo ich vorher, also ich bin jetzt nicht überprobt im Sinne von Vorbereitung, immer. Mhm. Und ich denke, ich warte einfach mal, was du erzählst und dann passiert schon irgendwas.
Aber es ist unglaublich, wie viele Kollegen ich mit denen ich gesprochen habe über Timing, die gucken mich an, als ob ich, wovon erzählst du überhaupt? Das ist nicht, es ist ein bisschen eine angelsächsische Sache, dass man versteht, wie man Pointe setzen soll. Ich meine, deutsche Comedy ist erst in den letzten 20 Jahren
ja,
wirklich
seit sie die
toll
Möglichkeit
geworden.
Haben, auch englisches und amerikanisches Fernsehen zu gucken. Genau, seitdem genau. Sind die Deutschen auch besser geworden, tatsächlich.
Erheblich
aber
besser, ja.
Ich meine, es ist, glaube ich, noch nie so gewesen, dass irgendeiner in Amerika sagt, lass uns mal das und das Format nachdrehen, weil das ist ein Riesenerfolg in Deutschland, sondern es ist immer andersrum natürlich.
Klar. Ja.
Aber du guckst immer noch dahin, oder? Du sagst, du guckst dir amerikanische Nachrichten an, aber du guckst wahrscheinlich auch ganz viel, was sonst so aus England und englischsprachigen Ländern kommt.
Kennst du Roast, the Roasts?
Roasts, wo die geroastet werden, wo einer da sitzt und dann dürfen alle irgendwie über den was sagen?
Ja,
das ist wahnsinnig lustig, oder?
Typen da drin, also zu den Seiten von Johnny Carson oder ich. Ich liege manchmal auf dem Boden, was ich da für Sprüche höre.
Ja.
Und Political Correctness war damals sowas von unwichtig.
Ja, ja, das stimmt. Das ist leider, das kommt uns zunehmend abhanden tatsächlich. Du hast geschauspielert, hast du mal moderiert?
Ich würde sagen, ich moderiere in meinen Konzerten.
In den Konzerten,
ja,
ne?
Ja, aber nein, moderiert, ne. Sonst, also andere Künstler vorgestellt, nein. Habe ich nicht. Bin ich auch dagegen. Ich glaube, das Publikum hat ein gewisses Bild. Das habe ich gemerkt, ich meine das wirklich nicht in irgendeiner abwertende Form, aber Michel Schanze war auf einem ganz guten Weg als Sänger, bis er anfing zu moderieren und dann geht irgendwie diese Mysterie ein bisschen verloren.
Mhm.
Peter Alexander auch, als er seine eigene Show gemacht hat. Das ist, das sind Dinge, die man von seinem Künstler nicht unbedingt, ich glaube nach wie vor, dass ein bisschen Distanz wichtig ist in dieser Branche. Ich glaube, die Leute wollen das. Es sei denn, man ist so eine Künstler wie Wolfgang Petri war, der auf der ganz andere Extrem hat sich gebadet in sein Publikum. Das war für ihn auch genau das Richtige. Aber wenn ich an Namen wie Michael Jackson und Elvis denke, dann hat man das Gefühl, die kommen von einem anderen Planet hier runtergeschwebt, machen eine Show und verschwinden. Und
richtig.
Das ist ein Teil dieser großen Starkult. Ne?
Stimmt, aber gleichzeitig, also fürs Publikum toll, aber für den Künstler schrecklich. Also ich möchte nicht das Gefühl haben, nicht, dass ich mich mit Elvis vergleichen will, aber ich möchte nicht das Gefühl haben, dass ich von irgendeinem Planeten einschwebe und wieder wegschwebe. Ich finde es fürs Publikum toll. Ich möchte nicht über Brad Pitt und Angelina Jolie wissen, was sie für Unterwäsche tragen und wie ihre Kinder heißen und wo sie wohnen und wie der Wein schmeckt, den sie produzieren. Ich finde, das ist too much information. Aber umgekehrt finde ich es total schrecklich, da finde ich es toller, wenn die eben mehr sozusagen Star-Kult hätten und man überhaupt nichts über die wüsste. Das würde ich viel geheimnisvoller und toller finden. Allerdings, wenn du so ein Leben lebst, was so total zurückgezogen ist und wirklich auf einem anderen Stern stattfindet, dann stelle ich es mir für den Künstler sehr schwer vor.
Es gibt immer eine schöne Mitte in allen Dingen.
Ich glaube auch.
Und ich glaube, dass man nicht, also es gibt Shows, ich würde nicht an holt mich hier raus, ich bin ein Star, würde ich nicht machen, weil ich müsste da Dinge preisgeben, die
also,
einfach scheiße sind.
Also Howard, das würde ich ja wohl hoffen, dass du das...
Nein, ich gebe jetzt nur ein Beispiel.
Ja.
Es gibt bei gewissen,
aber das Sommerhaus der Stars, da denkst du langsam drüber nach, oder?
Drüber nach, ob ich meinen Fernsehen kaputt mache, wenn ich das Ding anschalte. Das ist zum Kotzen, ist das. Nein, wirklich, du.
Ja, ich weiß. Und ich finde es auch ganz gut, dass man das mal zwischendurch nochmal sagt, weil alle sagen so, naja, es muss es halt auch geben und so. Aber ich finde es einfach auch...
Ich weiß nicht, wo wir hinkommen. Was ist das, was Leute da...
Das sind Pornostars, die versuchen, ihr Aufgabenfeld einfach zu erweitern.
Aber warum guckt man
Der Weddinger Schaufelnagel spielt eine ganz, ganz große Rolle, plus eben halt wenig an und alles irgendwie, alles, was man, wo man vorher gesagt hätte, kann man nicht drüber reden, darf man nicht zeigen, soll man so nicht sagen. Gebündelt
ja, glaubst du
in
nicht,
90
Minuten. Diese Welt, ich meine, gestern Abend hat Trump gesagt, wir müssen die Migranten in den Beinen schießen. Sag mal, ist das nicht ein Teil von wovon wir jetzt reden? Sind wir nicht alle ein bisschen ins Extrem gegangen.
Absolut. Alles ist erlaubt. Und jetzt haben wir es uns so lange gewünscht, dass vieles erlaubt ist. Und letztens hat jemand zu mir gesagt, was gefällt Ihnen zum Tag der Deutschen Einheit? Zwei Fragen. Was gefällt Ihnen an Deutschland? Was gefällt Ihnen nicht an Deutschland? Hm. Und dann habe ich gesagt, an Deutschland gefällt mir, dass man alles sagen darf. Und an Deutschland gefällt mir nicht, dass man momentan alles sagen darf irgendwie. Und ich finde eben, jetzt haben alle so das Recht irgendwie, dass man alles einmal aussprechen darf, dann steht es im Raum und dann findet sich schon irgendeine Zielgruppe. Und ich finde es eben eigentlich ganz schön, früher, als man eben bestimmte Dinge auch die nicht dafür gedacht waren, ausgesprochen zu werden. Oder,
hast du das Gefühl, dass man hier alles sagen darf im Moment?
Ja, ich glaube, jeder versucht es irgendwie so auf eine gewisse Art und Weise. Also jeder noch so dumme Depp darf sich irgendwie zu allem äußern und alles wird gehört und wird gleichwertig bewertet wie das, was jemand sagt, der sich echt Gedanken gemacht hat.
Es wird sicherlich sowieso viel zu viel gelabert und Worte gebraucht, die man wirklich tausendmal schon gehört hat. Man braucht es nicht mehr zu hören. Aber manche Menschen, die wegen... Ich will jetzt nicht politisch werden, aber die einfach geäußert haben, wir haben ein bisschen Angst. Die würden in eine rechte Ecke gestellt, nur weil die das gesagt haben. Mhm. Das ist auch nicht schön. Mhm. Also es gibt schon diese ganze Frage Political Correctness. Ich komme aus Südafrika und ehrlich gesagt, ich habe immer damals gesagt, lass uns hier gemischte Sport spielen. Lass uns auch Witze übereinander machen.
Ja.
Wenn ich meinen alten Freund Roberto Blanco sehe, der inzwischen ein bisschen anders geworden ist, aber wir haben immer uns totgelacht über Dinge und wir sind uns näher gekommen dadurch.
Ja,
ich bin nicht der Meinung, dass es gut
aber
ist.
Ich glaube, diese Art der Harmlosigkeit, die haben wir leider verloren.
Ja.
Dieses harmlose eigentlich miteinander umgehen, weil es ist ein sehr komplexes Thema. Wir werden es jetzt leider nicht lösen können, aber tatsächlich freue ich mich, dass du bist offensichtlich ja politisch extrem. Du, ich glaube, für dieses Thema brennst du. Hast du mal überlegt, in die Politik zu gehen? Bist du Parteimitglied bei irgendeinem?
Nee, da bin ich viel zu sehr Individualist für. Und das kann man nicht in der Politik. Man muss sich anpassen und genau das ist das Problem.
Ja.
Und ich sage dir, derjenige, der irgendwann kommt und sagt, wo es wirklich lang geht, die werden wir eh nicht wählen, weil wir wollen nicht selber verzichten. Und das ist das große Problem.
Aber stell dir vor, du wirst Bundespräsident.
Nee, werde ich nicht. Ich bin... Vergiss es.
Okay, gut. Ja, gut, dann mache ich. Ich könnte das sehr gut.
Ja?
Bundespräsident stelle ich mir einen super Job vor. Du hast sehr viel, du siehst sehr viel Positives, sehr viel Verbesserung. Du lernst dein Land kennen, du triffst alle möglichen Leute. Du kannst vielleicht dazu beitragen, dass Dinge besser werden, dass sich verbessern. Und trotzdem bist du nicht in diesem blöden politischen Tagesgeschäft.
Ich muss bisschen zu meiner Schande verstehen. Ich bin seit 2 Jahren so süchtig auf amerikanische Politik, weil sowas habe ich noch nicht erlebt.
Ja.
Ich habe in dieses Land gelebt und es ist für mich, ich finde kein Wort zu erklären, was ich empfinde, wenn ich CNN-Nachrichten. Jeden Tag ist wie ein Film, was man da gedreht hat.
Guckst du auch The Daily Show mit Trevor Noah? Das ist mein absoluter Favorite. Wunderbar.
Er ist
aus Südafrika. Ja, genau. Und er tatsächlich, wenn er immer wieder Sachen vorspielt aus den Nachrichten und so, dann denkt man immer, die verarschen uns. Das ist eine gefakte Show oder so, die da zeigen. Aber das sind die tatsächlichen, realen amerikanischen News mit den realen Inhalten von Donald Trump.
Ich sag dir, so ein Drehbuch kann man nicht schreiben.
Das ist richtig. Man würde sagen, jetzt übertreiben Sie es aber.
Ja.
So, jetzt lass mich mal auf meinen Zettel gucken, ob ich noch irgendwas Wichtiges vergessen habe. Hast du das Gefühl, wir haben in unserem Gespräch irgendetwas ausgelassen? Nein, eigentlich nicht.
Ich könnte mit dir noch 10 Stunden reden. Wir werden immer was Neues finden. Aber diese Stunde ist alles gut.
Okay. Das Thema Sex und Essen haben wir jetzt weggelassen, aber
das
interessiert
mich,
keinen.
Hätte ich gedacht. Dass
Hast du gedacht, ich fange gleich mit Sex und Essen an? Nein.
Du, ich sitze hier in einem, ich meine, ich weiß, wir sitzen in einem Raum, der ist etwa 2 Meter mal 4, schätze ich.
Ja.
8 Quadratmeter.
Ja.
Und das Schlimme an diesem Raum ist, es riecht nach Süßigkeiten, weil vor meiner Nase sind hier
Waffeln
und Schokolade und ich darf kein Stück davon essen. Das darf ich nicht.
Warum?
Weil ich bin mit 11, was war meine Mutter gesagt, 11 oder 12 Pfund auf die Erde gekommen und diesen scheiß 5 Pfund zu viel habe ich nie weggekriegt.
Du bist mit 11 Pfund auf die Welt gekommen?
Ja, ich war ein großer Baby, ja.
Oh Gott, da bist du ja wirklich stark. Wir haben ja vorhin schon über deine Muskeln gesprochen, aber das müssen ja Muskeln und schwere Knochen sein. Das ist ja kein Speck bei dir. Doch, du hast immer diese Jacke an und die trägst du ja, weil du diese Muskeln verstecken musst, auch ein bisschen.
Weil ich klug bin.
Weil du okay, also noch mehr Sex, Essen und so gibt's im nächsten Gespräch und Muskeln. Ach, wir haben noch ein Spiel, ne? Gott, guck mal, da, wir haben noch was vor uns. Ich wollte hier schon Sack zumachen, aber nix. Man sagt dir natürlich, deine Karriere basiert auf deiner Musikalität, den Dingen, die du geschrieben hast, aber natürlich auch auf deiner Stimme. Und wir wollen jetzt deine Stimme ein bisschen testen, denn wir werden einen Anrufbeantworter besprechen. Unsere letzte Aktion für den heutigen Tag. Wir werden es auf eine möglichst hinreißende, erotische und du vor allem mit deiner Stimme spielenden Art machen. Hier ist der Text.
Da muss ich aber eine Brille rausholen. Weißt du, was ich im Fernsehen noch nie getan habe?
Wir sind ja auch im Radio.
Das soll ich jetzt vorlesen und du meinst, es soll verführerisch klingen.
So verführerisch, wie es dir gelingt, einer 45-jährigen Mutter von zwei Kindern gegenüber, die aber körperlich noch ganz gut dasteht.
Ich habe immer behauptet, ich bin eigentlich mehr der Freund als der Sexpart.
Ach, machst du einen auf Freund und dann und über die Schiene kommst du, oder?
So link bin ich nicht.
So link bist du nicht.
Okay, ich lese mal. Kaugummi raus.
Du hattest die ganze Zeit einen Kaugummi drin?
Ich hab immer Kaugummi drin, weil ich liebe diese Frische, ich mag Feuchtigkeit, ich mag nicht trocken.
Okay.
Ich mache ein 2,5 Stunden Konzert mit Kaugummi.
Das ist nicht dein Ernst. Wo legst du das Kaugummi hin?
Rechts oben.
Okay.
Einmal in Hamburg ist es rausgeflogen auf die erste
Reihe. Da haben die gedacht, das ist ein Zahn. Das ist so schrecklich. Ich habe letztens, ich spucke manchmal mein Kaugummi in ein Wasserglas, wenn ich es fürs Essen loswerden will, weil dann schmeckt das Wasser so ein bisschen minty, was ich super finde. Schön, und danach trinke ich es mit dem Wasser wieder rein und dann kaue ich es weiter, ja. Und dann habe ich das ausgesehen und dann hat die Bedienung das Glas abgeräumt und hat so gesagt, sie haben meinen Zahn verloren, das liegt hier in dem Glas und so. Und das war der Kaugummi. Und der Kaugummi, der macht was ganz Lustiges. Der sinkt und steigt die ganze Zeit in diesem Glas so auf und ab. Das musst du mal anschauen. Das ist ein lustiges Spiel. Hoch, runter, hoch, runter. Aber okay, wir schweifen ab. Wo hast du ihn jetzt hingemacht, den Kaugummi? Wo hast du ihn hingemacht?
Jetzt halte ich es fest im Moment, weil ich sehe keine Stelle, wo ich das hier hinschmeißen soll.
Leg den doch hier irgendwo hin. Leg den noch mal richtig an.
Nein, der hat noch Geschmack.
Ja, umso besser, dann verkaufen wir den bei eBay.
Da bin ich nie drauf gekommen.
Siehst du? Na klar, du kaust mir hier nachher mal noch schön 12 Kaugummis an, speichelst die ordentlich ein und wir verkaufen die bei eBay. Da werde ich mich finanzieren.
Aber ich habe Schiss vor diesen 6 Zeilen hier. Lass mich überlegen, wenn ich versuche, sexy zu klingen, das ist im Grau.
Ja, dann mach es so wie immer. Du machst einen auf Kumpel, aber eigentlich meinst du sexy.
Ich gehe ganz nah am Mikro.
Yeah.
Hallo again, hier ist der Anschluss von Howard Carpendale. Leider bin ich aktuell telefonisch nicht erreichbar, da ich mich mit Barbara Schöneberger zum Waffelessen verabredet habe. Hinterlässt mir eine Nachricht nach dem Piep. Ich würde mich melden, egal ob Fremde oder Freunde. Dein
Mein Haber. Gott, Ladies and Gentlemen. Okay. Schade, dass es keine Anrufbeantworter mehr gibt. Hallöchen, hier ist der Anschluss von Barbara. Leider bin ich aktuell telefonisch nicht erreichbar, da ich gerade dabei bin, Howard Carpendale ein Geheimnis nach dem anderen zu entlocken. Hinterlasst mir eine Nachricht nach dem Piep. Ich werde mich melden. Bis dahin, alles Gute und so weiter. Deine Barbara. Oh Gott, da ist ja mein Lied drin. Alles Gute und so weiter. Das ist mein Song. Da hat sich jemand was dabei gedacht. Ich habe nämlich auch Songs. Die kennt nur keiner. Also, Howard, das war ganz, ganz toll. Ich weiß nicht, wir melden uns bei dir, ob das was wird mit dieser Telefongeschichte. Weißt du, ob du da ein berufliches zweites Standbein aufbauen kannst? Wir gucken einfach mal.
Ich bin in dem Alter, wo ich dringend was Neues machen muss, ja.
Hast du dein Kaugummi jetzt wieder rein?
Ja.
Okay, gut. Wenn du fertig bist mit Natur.
Und ich bin aber Tag kein Schmatzer, bitte.
Nein, du bist der dezenteste Kaugummikauer, den ich überhaupt je in meinem Leben erlebt habe.
Danke.
Sehr gut. Wenn du fertig bist mit der Tour, bist du auf Tour im Sinne von, ich bin einfach weg, Freunde, meldet euch nicht bei mir, ich tauche jetzt unter für 2 Monate? Oder bist du jemand, der in Kontakt bleibt, der Frau und Kinder sieht und ganz normal lebt? Oder tauchst
die
du
Familie
ein?
Kommt, ich meine, Denise hast du heute kennengelernt, die ist gerade im diese letzten Jahre sehr viel dabei, weil ich das sehr schön finde, dass wir uns über eine sehr schwierige Zeit hinausgebracht haben und jetzt das Leben genießen zusammen. Und die Familie kommt zu Konzerte und mein Kopf ist, ich bin einer, der, ich will meine Routine haben, wenn ich auf Tournee bin. Brauche ich. Es ist zwar ein bisschen spießig, aber ich brauche eine wirklich auf Tournee eine Routine. Nicht, weil ich nervös bin, sondern weil die Kraft muss um 8 Uhr losgehen.
Was interessant ist, ich habe das ja auch festgestellt jetzt, dann bist du irgendwo in Düsseldorf und landest, sage ich mal, um 10 Uhr morgens. Dann könnte man ja sagen, so, jetzt ziehe ich mir die Schuhe an, laufe durch die Stadt, gucke mir ein Museum an, 15 Uhr Soundcheck, schminken und los geht's. Man macht das nicht.
Nee, geht bei mir gar nicht, vor allen Dingen, weil unser Rhythmus ist eine Show und dann Auto. Mitternacht losfahren und 4 Uhr morgens ankommen.
Ja, okay. Dann
weil der Autobahn ist inzwischen eine Katastrophe und deswegen fahre ich gerne abends und dann bin ich meistens tagsüber im Hotel, mache ein bisschen, wenn es geht, ein bisschen Fitnessraum und
Machst du dann auch so Kling-Klong-Massagen und Öl und so auf den Kopf?
Meine Masseur sagt sowas, wie ich hatte noch nie erlebt, weil er muss mit seinen Ellenbogen in meinen Rücken gehen und seine beiden Füße von dem Boden heben und dann fühle ich mich wohl, wenn er richtig Gas gibt.
Also jetzt hast du aber nochmal ordentlich einen stehen lassen hier gegen Ende unseres Gesprächs. Also die ganze Zeit hier einen auf Kumpel machen, aber dann am Ende nochmal sagen, dass der Masseur, der es hauptberuflich macht und mit Sicherheit sehr stark ist, nur mit dem Ellenbogen durch deine starke Rückenmuskulatur kommt. Also ich habe jetzt Lust auf mehr. Schade jetzt, wo es vorbei ist. Jetzt, wo wir gerade der Sache etwas näher kommen. Wie auch immer, ich wünsche dir Glück und viel Erfolg und läuft eh, oder? Das ist ja das Tolle. Das finde ich immer. Ich habe jetzt hier schon wirklich viele Sitzen gehabt, die einfach so sagen, wir müssen keine Promotion machen, es ist sowieso alles schon ausverkauft. Das ist eben auch so toll, dass jemand wie du musst ja nicht darum bangen, ob das jetzt gut läuft, weil es wird sowieso gut laufen, oder?
Auf jeden Fall bin ich heute an einem Stadium, wo ich das, was ich mache, mache ich, der einzige Motivation ist, weil es unheimlich viel Spaß macht. Mhm. Ich freue mich, wenn es so läuft wie im Moment in Berlin und ich habe immer das Motto gehabt, Sammy Davis hat immer gesagt, wenn er sah, irgendwann halb voll ist, dann musst du noch besser werden.
Okay. Ich gucke mir das an.
Bitte tu das.
Meine Damen und Herren, das war Howard Carpendale. Ciao.
Danke dir. Ciao, ciao.
Was für ein schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank an Howard Carpendale. Lieber Clemens, du hast ja nun alle Podcasts, sag ich mal, hergestellt und weißt deswegen besser als kein anderer, wie viele großen Stars sich hier schon die Klinke in die Hand gegeben haben.
Alle. Also ne, wir gehen jetzt ja mit eiligen Schritten auf Folge 50 zu und wir hatten jetzt...
Kracher. Und es ging damals los mit Adel Tawil, mit Max Giesinger, mit
Olli Schulz.
Mit wer?
Olli Schulz,
der ganz genau.
Ja?
Olli Schulz, absolut. Und von Max Mutzke bis hin zu Paulina Roginski, also wirklich für jeden Geschmack was dabei. Einfach mal durchschauen. Wir haben sie alle und wir kriegen jede Woche neue geliefert, denn es gibt jede Woche eine neue Folge. Ich hoffe, ihr hört dann wieder rein, wenn es heißt Mit den Waffeln einer Frau. Vielen Dank.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de